Moin, ich bin Ole und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuesten Folge Agrar aufs Ohr, dem Podcast der Agrarfakultät Göttingen. Und damit möchte ich zuallererst unseren Gast begrüßen, Professor Dr. Achim Spiller, Professor für Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen im Podcast Agrar aufs Ohr.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, unser heutiges Thema soll der Bürgerrat Ernährung im Wandel sein. Sind wir natürlich sehr froh, dass wir an unserer Universität jemanden haben, der im wissenschaftlichen Beirat saß, der also ganz detailliert einen Einblick da hatte. Und erstmal vielleicht für unsere Zuhörer, was ist der Bürgerrat und warum wurde er gegründet und wie funktioniert so ein Bürgerrat überhaupt?
Ja, der Bürgerrat ist eine Innovation. Also den gab es jetzt zum ersten Mal in Deutschland, zumindest auf der Ebene des Deutschen Bundestages. Also der Deutsche Bundestag hat sich entschlossen nach parlamentarischer Beratung, dass man hier ein neues demokratisches Verfahren mal ausprobieren wollte. Und das hat man am Thema Ernährung, zukünftige Ernährung gemacht. Und ein Bürgerrat setzt sich zusammen aus zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Also da hat ein Dienstleistungsunternehmen, was den Deutschen Bundestag dabei beraten hat, die haben also nach einem statistischen Verfahren so, ich glaube, es waren 160 Bürger in Deutschland ausgewählt, wirklich nach einem statistischen Zufallsverfahren, sodass jeder die gleiche Chance hatte, da reinzukommen, mit teilnehmen zu dürfen. Dazu musste man ein paar tausend Bürger anschreiben, das hat nicht jeder mitgemacht. Aber am Schluss sollte das, und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen, eine repräsentative Zusammenstellung der Bevölkerung sein, also aus allen Bevölkerungsgruppen, alle Altersgruppen, alle Berufe und sehr sozial heterogen zusammengesetzt, sodass man eben Menschen mit Promotion genauso wie jemand ohne Schulabschluss dabei hatte. Und die sollten dann zusammensitzen und in einer ganzen Reihe von Wochenendmeetings haben die sich getroffen, aber auch unter der Woche im Internet digital miteinander diskutiert, sollten sie halt Ideen entwickeln, wie eigentlich die Politik unsere Ernährung verbessern kann, wie also eine zukunftsfähige Ernährungspolitik aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger aussehen könnte.
Ja, und natürlich, wenn man zufällige Bürger auswählt, kann man natürlich nicht erwarten, dass jeder entsprechend Interesse und Fachwissen im Bereich Ernährung hat. Daher gab es ja auch eine Expertenkommission, in die Sie dann auch berufen worden sind. Wie wurden die Experten ausgewählt und was waren so konkret Ihre Aufgaben?
Ja, ein solcher Bürgerrat, da geht schon darum, dass eben wirklich zufällige Bürger, ne, von denen sich einige dafür interessierten, andere auch weniger für Ernährung interessierten, dass die gemeinsam darüber beratschlagen, wie eben Ernährung der Zukunft aussehen könnte und was die Politik machen könnte, damit wir alle uns besser ernähren, gesunder, umweltfreundlicher vielleicht ernähren können. Und da wollte man gar keine Experten drin haben, aber die Bürgerinnen und Bürger sollten sich ein Stückchen natürlich mit den Themen, die sie sich dann ausgewählt haben. Die haben also am Anfang erstmal zusammengesessen, was sie besonders interessiert. Und dann sollten sie sich kundig machen. Und dazu konnten sie dann Expertinnen und Experten einladen, die ihnen dann bestimmte Themen, ich sag mal ein Beispiel, wo ich dann auch mit dabei war, da ging es dann um Lebensmittelkennzeichnung. Und dann habe ich den Bürgerinnen und Bürgern erstmal einen kurzen Überblick darüber gegeben, was gibt es alles schon für Kennzeichnungen, wie sieht das auf europäischer Ebene aus, was verlangt die EU, also was alles schon gekennzeichnet werden muss, was ist auf deutscher Ebene schon gesetzliche Vorschrift, welche Label gibt es schon und so weiter. Und damit die einen kurzen, knappen Einblick hatten. Dann haben die aber wieder nur selber diskutiert, also unsere Rolle als wissenschaftlicher Beirat und als Experten war nicht, den Bürgern jetzt Vorschläge zu machen, was sie der Politik empfehlen sollten, sondern sozusagen Basics mitzugeben, damit sie sich schnell in das Thema einarbeiten konnten. Die politischen Vorschläge, die haben die nur untereinander diskutiert, denn darum geht es in diesem Bürgerrat, dass man sozusagen das Votum der generellen allgemeinen Bevölkerung, gerade nicht von Expertinnen und Experten und nicht von gewählten Politikerinnen und Politikern reinbringt, sondern sozusagen vom Durchschnitt der Bevölkerung.
Ja, wie muss man sich so eine Beratung vorstellen? Es sind 160 Teilnehmern. Mhm. Ist natürlich immer ein Hühnerhaufen mit ganz vielen verschiedenen Meinungen. Wie sah dann so die Struktur aus? Also gab es verschiedene Gesprächsrunden oder wie ist man dann so vorgegangen?
Ja, also wir haben in diesem wissenschaftlichen Beirat des Bürgerrates, da fällt mir ein, da habe ich Ihre Frage noch gar nicht richtig beantwortet, wie kam der eigentlich zustande? Ne, der wissenschaftliche Beirat wurde von den Parteien des Deutschen Bundestages ausgewählt. Also die großen Parteien konnten zwei Vorschläge und die kleineren Parteien einen Vorschlag machen. Wer da reinkommen sollte, sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein, aber die wurden dann von den Parteien vorgeschlagen, um auch dort ein breites Spektrum auch von verschiedenen Richtungen abzudecken. Aber einmal fachlich, inhaltlich, aber vielleicht auch so ein bisschen agrar- und ernährungspolitisch. Und das haben alle Parteien auch gemacht, bis auf die AfD, die jemand benannt hatte, der kein Wissenschaftler war und deshalb niemand nachbenannt hat. Deshalb war niemand von der AfD benannt ist da drin, aber von allen anderen im Bundestag vertretenen Parteien waren dann entsprechend Expertinnen und Experten im wissenschaftlichen Beirat vertreten. Und was haben wir dann gemacht? Ja, wir haben selber, aber wir haben auch andere Expertinnen und Experten ausgewählt, die dann Vorträge, Kurzvorträge gehalten haben und die für Fragen zur Verfügung standen. Also wenn die Bürgerinnen und Bürger zusammensaßen am Abend und in Arbeitsgruppen dann über bestimmte Themen diskutiert haben, dann konnten sie mal sagen, jetzt habe ich eine Frage hier. Und dann wurden wir kurz eingeblendet oder gingen kurz in den Raum rein, wenn wir vor Ort auch in Berlin waren. Manches war digital, manches in Präsenz. Und dann gingen wir also darüber und dann haben die Bürgerinnen und Bürger eine Fachfrage gestellt. Wir haben kurz darauf geantwortet und sind wieder rausgegangen.
Ja, von welcher Partei wurden Sie benannt?
Das weiß ich gar nicht.
Ach, das wird nicht
kommuniziert. Das wurde gar nicht kommuniziert. Ich habe eine Vermutung, wer sein könnte, aber das war gar nicht kommuniziert.
Ja, also die Beratung lief generell so ein bisschen in so einer Art Stammtisch-Atmosphäre auch ab, dass man eher so eine, also nicht so ein politisches Gremium hat wie im Bundestag, das kann man sich eher vorstellen wie so eine Runde dieser.
Ja, es gab am Anfang breite Plenumssitzungen bei den Bürgerinnen und Bürgern, wo die ganze Gruppe zusammengesessen hat. Die waren am Anfang dann auch mal in Berlin im Bundestag. Die haben aber auch sich mal eine Lebensmittelfabrik und einen Bauernhof angeschaut. Und alle auch, viele waren zum ersten Mal am Bauernhof, ne? Das erstmal kennenzulernen. Und dann haben sich selbst Themenschwerpunkte gesetzt und dann sind sie in Arbeitsgruppen gegangen. Und es gab meistens parallele Arbeitsgruppen, die dann Ideen entwickelt haben. Sie sollten ja Vorschläge entwickeln für den Deutschen Bundestag, also Politikvorschläge. Das war ihre Aufgabe. Weil man in anderen Ländern gute Erfahrungen mit solchen Bürgerräten schon gemacht hatte, weil da kam, gibt ein ganz bekanntes Beispiel, das war in Irland. Irland hatte lange ein Abtreibungsverbot und dann gab es einen Bürgerrat zu diesem Thema und dann haben die Bürgerinnen und Bürger dort Politikempfehlungen gemacht, die dann letztlich auch vom Gesetzgeber übernommen wurde, wie man jetzt in Irland dann ein bisschen weitergekommen ist bei diesem politisch vorher sehr umstrittenen Thema der Abtreibungspolitik. Und da konnte man einen gesellschaftlichen Konsens hinkriegen und dieses Problem lösen. Und aus solchen Beispielen hat man eben geschlossen, dass solche Bürgerräte auch manchmal innovative Vorschläge entwickeln können, gerade für besonders kontrovers diskutierte Themen.
Ja, jetzt zum Beispiel bei der Ernährungswirtschaft sind es ja jetzt nur Vorschläge. Man ist ja nicht gebunden als Bundestag an die Vorschläge und auch einige Parteien zweifeln auch die Repräsentativität des Bürgerrats offen an. Ich habe da jetzt die Rede von Herrn Amthor gehört. Er meint, dass Volkssouveränität zeichnet sich in unserem Land durch Wahlen und Abstimmungen und halt nicht durch Auslosung aus, also dass man im Prinzip schon einen Bürgerrat hätte, den Deutschen Bundestag, und dass das ja eigentlich im Grunde genommen Zufall ist und halt auch ein Stück weit diesen Self-Selection-Bias, also dass natürlich nur jemand, der sich für Ernährung interessiert, auch Teil des Bürgerrats wird.
Ja, das, was Herr Amthor da gesagt hat, hat zwei Punkte. Bei dem ersten liegt er, glaube ich, komplett daneben, weil das nicht verstehen wollte wahrscheinlich, was die Idee des Bürgerrates ist. Ich glaube, er wird schon verstanden haben. Aber die Idee ist ja nicht, dass das ein Ersatz fürs Parlament sein soll. Natürlich muss der Deutsche Bundestag am Schluss entscheiden. Das sind unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Das ist das gesetzgebende Organ. Ist ja gar keine Frage. Es geht ja also nicht darum, den Bundestag zu ersetzen, sondern es geht darum, ein Gremium diskutieren zu lassen, wo auch mal Meinungen zu Wort kommen, eben von Menschen, die sich nicht berufswegen mit Politik beschäftigen. Und auch der Deutsche Bundestag ist nicht mehr ein repräsentatives Abbild der deutschen Bevölkerung. Da sind viel, wie wir alle wissen, viel zu viele Lehrer, Juristen und ähnliche Berufsgruppen und Menschen mit hoher Ausbildung drin vertreten. Und der Bürgerrat zum Beispiel sollte ganz bewusst sozial gemischt sein. Da sollten auch die Menschen ohne Schulabschluss drin sein, die wahrscheinlich im Deutschen Bundestag kaum noch vertreten sind. Also und es geht eben nicht darum, um ersetzen, sondern es geht darum, Impulse zu geben, Ideen reinzubringen, auch Kreativität reinzubringen von ganz normalen Bürgern. Also da wollte er es, glaube ich, falsch verstehen. Der Self-Selection Bias, das ist eine interessante und wichtige Frage. Also der meint ja, dass Menschen eher bereit sind, an bestimmten Dingen teilzunehmen, zum Beispiel auch an Befragungen oder eben an einem solchen Bürgerrat, wenn sie sich für ein Thema interessieren. Und ja, man hat hier ein paar tausend Bürger angeschrieben und nicht, also 11% haben geantwortet dazu überhaupt, ne, und trotz Nachfrage. Also 89% haben sich gar nicht gerührt. Manche, das haben wir hinterher von den Bürgern in Gesprächen gehört, haben erst gedacht, das ist Werbung und haben es gleich in die Tonne gehauen und so. Ne? Andere interessieren sich vielleicht wirklich gar nicht für Ernährung und haben deshalb, warum soll ich da mitmachen? Ne? Ernährung interessiert mich nicht, wenn es so Autos wären, würde ich vielleicht mitmachen. Und das führt tatsächlich möglicherweise zu einem Verzerrungseffekt. Den versucht man zu verringern, unter anderem dadurch, dass man nachgefasst hat, von Seiten des beauftragten Dienstleistungsunternehmens. Und tatsächlich haben wir das auch im wissenschaftlichen Beirat diskutiert. Wir haben auch Vorschläge gemacht, dass man beim nächsten Mal, soll einen zweiten Bürgerrat jetzt geben, wo der Bundestag gerade das Thema noch beschließt, dass man dann sogar vielleicht aufsuchend, also an die Wohnung quasi der angeschriebenen Person gehen soll und dann sich nochmal vorstellen, wir kommen vom Bundestag und wollen Sie nicht doch mitmachen, um diesen Self-Selection-Bias noch ein Stückchen weiter zu verringern. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung, aber man hat sich schon Mühe gegeben und zukünftig wird man sich hoffentlich noch mehr Mühe dabei geben.
Ja, da wurden ja jetzt einige Forderungen beschlossen. Mhm. Was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste oder eine der wichtigsten Forderungen, wenn man jetzt in einer Reihenfolge geben würde, was jetzt wirklich ein Umdenken in der Agrar- und Ernährungswirtschaft und in der Ernährungspolitik in Deutschland wäre.
Ja, der Bürgerrat hat ja seine 9 Empfehlungen, mehr sollten es nicht sein als 9, das war vorgegeben, damit das noch übersichtlich ist und das auch in die Politik transportiert werden kann. Hat das ja selber gerankt von 1 bis 9. Ne? Und das Wichtigste, was die Bürgerinnen selber so gesehen haben, war eben das kostenfreie Mittagessen für alle Kinder aus 2 Gründen. Einmal als Bildung und auch als ein Instrument, was Menschen zusammenbringt, auch Kinder zusammenbringt. Das gemeinsame Essen, das wissen wir aus der Forschung, hat einen total sozial verbindenden Charakter, aber eben auch als Gesundheitsinstrument. Wir wissen aus Studien aus Ländern, die ein solches kostenfreies Mittagessen in der Schule haben, für alle, dass das nicht nur die Kinder zusammenbringt, sondern dass es auch dazu führt, dass eben gerade die Kinder, die Probleme haben, wo Elternhäuser überfordert sind, zu wenig Zeit haben und so, dass es da zu einem deutlich besseren Ernährungsverhalten führt. Und dazu muss das eben dann kostenfrei und verbindlich sein, sodass auch wirklich alle Kinder daran teilnehmen. Denn wir haben in Deutschland schon kostenfreies Essen für Bürgergeldempfänger, die Möglichkeit, das wird aber zum Teil, lässt sich das gar nicht richtig umsetzen, zum Teil nutzen Kinder das gar nicht, weil es manchmal auch sozial diskriminiert, weil dann wird deutlich, wessen Eltern nämlich Bürgergeld empfangen, da kriegen die Kinder das dann sozusagen umsonst. Das hat dann auch so einen stigmatisierenden Charakter zum Teil in den Schulen. Und also wir haben insgesamt ein Qualitätsproblem in der deutschen Schulverpflegung. Zum Beispiel ist die deutsche Schulverpflegung, besteht zu 60% aus Warmverpflegung. Das meint, da wird morgens irgendwo in der Zentralküche Essen gekocht und dann warm gehalten und antransportiert. Und wer das mal genossen hat während seiner Schulzeit, weiß, dass da manchmal nicht mehr viel am Geschmack und nicht mehr viel an Vitaminen drin ist, weil das einfach keine besonders gute Form der Verpflegung ist. Das ist immer häufig die billigste Form der Verpflegung. Und der Bürgerrat hat erkannt, dass eine gesunde Kinderernährung langfristig total wichtig ist. Und ja, das würde ich sehr teilen. Wir haben im Wissenschaftlichen Beirat für Agrar- und Ernährungspolitik in einem großen Gutachten 2020 für eine nachhaltigere Ernährung, da war das auch unsere wichtigste Empfehlung. Und wir haben uns da im Wissenschaftlichen Beirat auch sehr gefreut, dass die Bürgerinnen sich da angeschlossen haben.
Na, inwieweit ist es denn überhaupt möglich? Ich glaube, man hat ja auch gefordert, dass es sehr regional sein soll, dass das Essen, also im Prinzip die ganze Palette, bio, regional und kostenlos, ist natürlich immer eine große Herausforderung auch für Schulen, regionale Partner zu finden in einigen Regionen.
Ja, also der Bürgerrat hat dann vorgesehen, 30% ökologisch produzierte Lebensmittel. Ne? Wünschenswert wäre, wenn die zusätzlich regional und saisonal, in dieser Kombi ist das ja auch richtig, dass das dann ein ordentlicher Indikator für Klimafreundlichkeit ist. Ja, es gibt Studien dazu, wie viel teurer der Einsatz von Bio-Lebensmitteln die Schulverpflegung macht. Und das zeigt, dass ein gewisser Prozentsatz, wenn der Caterer aussuchen kann, wo er jetzt Bio reinpackt und wenn es die Möhren gerade in Bio günstig gibt, wenn er die dann nehmen kann und die nächste Woche die Kartoffeln, dann wird es nicht so viel teurer. Aber wenn der Anteil sehr hoch wird, dann würde es natürlich irgendwann dann deutlich das Essen verteuern. Also aus meiner persönlichen Einschätzung ist es wichtig, erstmal die Basisqualität vernünftig zu machen. Also, dass man da erstmal ein gutes Verpflegungssystem, auch wieder mehr Küchen vor Ort in den Schulen hat, dass da frisch gekocht werden kann. Das wäre eine noch wichtigere Forderung jetzt aus meiner persönlichen Sicht, als dass man den Bio-Anteil sehr hoch direkt schraubt und damit die Kosten noch weiter erhöht.
Wie würden Sie vielleicht diesem Problem begegnen? Ich kenne das aus meiner Schulzeit. Wir hatten sehr kostengünstiges, auch ganz leckeres und nahrhaftes Essen in unserer Cafeteria. Aber sehr, sehr viele haben sich dann halt eine Pizza bestellt, weil sie nun mal, gerade für Jugendliche, jetzt mal objektiv, deutlich besser schmeckt.
Ja, das war wahrscheinlich bei Ihnen auch in einer gewissen Altersstufe so ein Teenie-Alter hinterher. Ne? Das wissen wir, da gibt es natürlich soziale Prozesse, wo bestimmte Sachen angesagt sind, cool sind und wo in einem Teil der Schulen heute dann auch der Anteil derjenigen, die Schulverpflegung nutzt, radikal runtergeht. Wir wissen, dass das besser funktioniert, wenn das durchgängig schon eine breitere Beteiligung hatte. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Schule war. Wenn es gute, auch ein bisschen einfach nett aufgemachte Atmosphäre ist in so einer Schulmensa, als wenn man nur auf Plastikstühlen in einem großen Raum sitzt, wo es total laut ist und die Atmosphäre einfach ätzend ist, wenn das Essen qualitativ hochwertig ist und wenn Kinder von vornherein daran gewöhnt sind, dann kann man auch in diesem etwas schwierigen Teenie-Alter dann die Beteiligung hochhalten. Es gibt auch Schulen, die experimentieren, manche Gesamtschulen zum Beispiel mit einer Essensverpflichtung, da gehen die Klassengemeinschaften sozusagen essen gemeinsam. Und wenn man das gut durchzieht und das auch wirklich in der Schule gelebt wird, dann funktioniert das dort auch. Aber Sie sprechen einen interessanten Punkt an, ja.
Ja, das ist immer, man muss ja auch die Leute irgendwie mitnehmen und am Ende, gerade im jugendlichen Alter, wird man halt, trifft man öfter nicht ganz so rationale Entscheidungen, die vielleicht jetzt auch rückwirkend nicht die besten sind. Da ist halt auch immer die Frage, inwieweit darf der Staat überhaupt bevormunden, sollte er es tun. Von einigen Parteien im Bundestag wird das gerade ja beim Thema Ernährung stark angezweifelt und stark, inwieweit sollte der Staat sich überhaupt in diese Ernährungsfragen einmischen. Am Ende natürlich, es geht um Gesundheit, nur so der Zeithorizont, man ist, sollte ja schon selber entscheiden dürfen, was man isst.
Ja, es ist eine total spannende Diskussion, die wir da gesellschaftlich gerade am Beispiel der Ernährung führen. Und das ist natürlich eine Abwägungsfrage. Und na klar, entscheiden wir am Schluss selber darüber, was wir essen wollen. Aber die Verantwortung des Staates liegt schon darin, unsere im weitesten Sinne Ernährungsumgebung so zu gestalten, dass eine gesunde, nachhaltigere Ernährung auch die naheliegendere, einfachere, bessere und für die Menschen auch attraktive Wahl ist. Ich möchte das mal vielleicht an einem etwas provokanten Beispiel, wenn wir bei der Schulmensa bleiben, deutlich machen. Es gibt einige Länder, die haben eine Bannmeile um die Schule gezogen, in der keine Fastfood-Sachen angeboten werden dürfen. Das kennt der eine oder andere vielleicht aus der aktuellen Diskussion um die Legalisierung von Cannabis. Ne? Da gibt es ja jetzt auch eine solche Bannmeile. Und es gibt auch andere Länder, die haben so eine Fastfood-Bannmeile um ihre Schulen gezogen, um eben die Fastfood-Industrie es nicht so leicht zu machen. Und umgekehrt muss man dann natürlich auch das Schulessen gut machen. Ne, und nur wenn man beides zusammen macht, wenn man die ungesunden Varianten etwas vielleicht weniger attraktiv macht und dann auch der anderen Seite dafür sorgt, dass das Schulessen gut ist, qualitativ hochwertig, frisch. Und in der Schule kann es ja auch mal eine Pizza geben und die kann auch frisch sein. Ich kenne einen Caterer hier aus der Umgebung, die haben einen Pizzaofen in ihrer Schule und das lief total gut. Ne? Und warum denn nicht so etwas machen? Nur, dass es dann eben nicht jede Woche Pizza gibt, sondern ab und zu mal. Ne?
Ja, dann recht herzlichen Dank für die spannenden Einblicke ins Thema des Bürgerrats und auch in die Ernährung der Zukunft. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
Das war's auch schon wieder mit Agrar aufs Ohr. Lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da und guckt auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal.